Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Linda Zervakis.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Die Staaten entlang der sogenannten Balkanroute haben ihre Grenzen für Flüchtlinge fast vollständig geschlossen. Den Anfang hatte um Mitternacht Slowenien gemacht. Künftig dürfen dort nur noch Migranten mit gültigem Reisepass oder Visum einreisen. Aus Sorge vor einem Rückstau zogen Kroatien, Serbien und Mazedonien nach. In Griechenland sitzen nach Angaben der Behörden inzwischen mehr als 35.000 Flüchtlinge fest.
Ihr Ziel ist klar. Deshalb harren sie an der griechisch-mazedonischen Grenze aus, egal was passiert. Doch eigentlich könnten die mehr als 14.000 Flüchtlinge versuchen, sich einen trockenen und festen Platz zu suchen, wo sie verweilen. Sie tun es nicht. Die Angst ist zu groß, dass sie den einen Moment verpassen, wenn sich die Grenze doch noch mal öffnen könnte. Wir warten und hoffen, dass es beim EU-Gipfel am 17. und 18. eine Entscheidung gibt. Ich werde hier bleiben, bis die Grenze sich öffnet. Wie lange? Keine Ahnung. Vielleicht einen Monat oder zwei oder drei. Immer noch wandern Flüchtlinge nach Idomeni. Dabei wird es kein Weiterkommen geben. Die Balkanroute ist dicht. In Slowenien hat die Regierung entschieden, die Schengen-Regeln wieder streng anzuwenden. Seit Oktober waren ungefähr 500.000 Flüchtlinge durch das Land gezogen. Damit will der Ministerpräsident jetzt Schluss machen. Die Grenzschließung setzt entlang der Balkanroute eine Kettenreaktion in Gang. Slowenien lässt nur noch Menschen mit gültigen Pässen und Visa einreisen. Kroatien, Serbien und Mazedonien schließen sich dieser Entscheidung an. Die Folge? Während jenseits der Grenze in Idomeni die Flüchtlinge im Schlamm schlafen, stehen diesseits in Mazedonien Flüchtlingsheime leer. Das Flüchtlingshilfswerk der Vereinten Nationen fordert Unterstützung für Flüchtlinge und Griechenland. Die griechische Regierung braucht Unterstützung von der EU als Gemeinschaft, damit die Griechen diese Krise bewältigen können. Wenn Sie sich hier umschauen, ist klar, sie kämpfen, um diese Krise zu bewältigen. Die Griechen haben öffentlich um Hilfe gebeten und diese Hilfe muss schnell kommen. Ob alle Flüchtlinge von hier in feste Unterkünfte umgesiedelt werden, ist ungewiss. Aus Regierungskreisen heißt es, wenn, dann nicht vor Anfang kommender Woche.
Bundesverteidigungsministerin von der Leyen behält ihren Doktorgrad. Das hat die Medizinische Hochschule Hannover nach der Prüfung von Plagiatsvorwürfen entschieden. Zwar seien einige Plagiate festgestellt worden, sagte Hochschulpräsident Baum am Abend, es habe aber keine Täuschungsabsicht vorgelegen. Die Hochschule hatte die 62-seitige medizinische Arbeit der CDU-Politikerin ein halbes Jahr überprüft.
Die Ministerin lächelt sonst ja gern, aber heute, auf Auslandsreise in Washington, wirkt sie angespannt. Zu diesem Zeitpunkt berät der Senat der Medizinischen Hochschule Hannover noch hinter verschlossenen Türen. Die Wissenschaftler verkünden dann, es habe klare Mängel in von der Leyens Doktorarbeit gegeben. Aber
die Kommission und der Senat kamen zu dem Schluss, dass das Muster der Plagiate nicht für eine Täuschungsabsicht spricht. Es geht hier um Fehler, nicht um Fehlverhalten. Das ist ein entscheidender Unterschied.
Auf der Internetplattform FroniPlag wurde der Ministerin vorgeworfen, auf 27 der 62 Seiten ihrer Dissertation Textstellen aus anderen Werken übernommen zu haben, ohne das zu kennzeichnen. Aber die Autorin von der Leyen, hier als Ärztin im Jahr 2001 an der MHH, machte eben ganz unterschiedliche Fehler. Sie zitierte etwa auch Sekundärquellen, also aus zweiter Hand, und unterschlug die Primärquelle.
Die festgestellten Verstöße in der Einleitung waren in der ganz überwiegenden Zahl als nicht schwerwiegend einzustufen. Zudem führte der unterschiedliche Charakter der Verstöße zur Bewertung, dass keine systematische rechtserhebliche Täuschungshandlung vorliegt.
Keine systematische Täuschung, sie darf den Doktortitel behalten. Von der Leyen ließ mitteilen, sie sei froh darüber, gab sich aber auch selbstkritisch. Teile ihrer Doktorarbeit entsprechen nicht den Maßstäben, die sie selbst an sich stelle.
In Baden-Württemberg steht am Sonntag die grün-rote Regierung auf dem Prüfstand. Im Südwesten sind die Bürger ebenso wie in Rheinland-Pfalz und Sachsen-Anhalt zu Landtagswahlen aufgerufen. Die Grünen unter Ministerpräsident Kretschmann liegen derzeit in Umfragen deutlich vor der CDU. Doch eine Mehrheit ist für die grün-rote Koalition bislang nicht in Sicht, weil den Sozialdemokraten ein Einbruch droht. Kretschmann sagte heute, er hoffe, dass die SPD noch auf den letzten Metern aufhole.
Er liegt vorn in den Umfragen. Winfried Kretschmann, Ministerpräsident Grüner. Erstmals in ihrer Geschichte könnte seine Partei bei einer Landtagswahl stärkste Kraft werden, mitten in der Flüchtlingskrise.
Dort, wo wir Verantwortung haben, als Land, als Kommunen, nämlich diese Flüchtlinge, die zu uns kommen, auch gut unterzubringen und zu versorgen, da haben wir unsere Hausaufgaben gut gemacht und da haben wir einen guten Job gemacht.
Die Regierung aus Grün und Rot aber steht in Baden-Württemberg möglicherweise vor dem Aus, weil die SPD auf Talfahrt ist. Und die FDP will Grün-Rot nicht zu einer Mehrheit verhelfen. Sie sieht sich näher bei Guido Wolf, Spitzenkandidat der CDU, in Umfragen ebenfalls im Abwärtstrend und hinter den Grünen. Im Wahlkampf-Endspurt setzt Wolf auf die Zugkraft der Bundeskanzlerin, stellt sich nun hinter ihre Flüchtlingspolitik, nachdem er sie zunächst in Frage gestellt hatte. In der Landespolitik bewertet er 5 Jahre Grün-Rot als verlorene Zeit.
Wir wollen nicht andere Länder an uns vorbeiziehen lassen. Wir haben den Anspruch, das innovative Bundesland Baden-Württemberg zu sein. Schluss mit den Bedenkenträgern in diesem Land.
Juniorpartner der Grünen will Wolf übrigens nicht sein. Er hat Führungsanspruch. Aber die Mehrheitsfindung wird aller Voraussicht nach kompliziert. Auch weil Meinungsforscher die AfD um Spitzenkandidat Jörg Meuthen bei mehr als 10% sehen. Und Bündnisse mit der AfD schließen alle etablierten Parteien aus.
Mehr zur Landtagswahl in Baden-Württemberg finden Sie auf tagesschau.de. Unter anderem ein Porträt des grünen Ministerpräsidenten Kretschmann. In Polen hat das Verfassungsgericht die von der nationalkonservativen Regierung beschlossene Justizreform als rechtswidrig zurückgewiesen. Das Gesetz verhindere eine zuverlässige und reibungslose Arbeit des Gerichts, so der Vorsitzende Czepliński. Verfassungswidrig sei unter anderem, dass Urteile des Tribunals nur bei einer Zweidrittelmehrheit gültig würden. Kritiker befürchten durch das Gesetz eine Lähmung des Gerichts.
Der Bürger ist der Verlierer, wenn das Verfassungsgericht nicht handeln kann, warnen Menschenrechtler. Auch deshalb protestierten heute zahlreiche Demonstranten gegen die Justizreform vom Dezember. Sie würde das Verfassungsgericht lähmen. Entsprechend entschied auch das Verfassungsgericht, das in der schwierigen Rolle war, heute über sich selbst zu urteilen. Die Justizreform sei nicht verfassungskonform, so der Vorsitzende. Zum Beispiel die Erhöhung der Richteranzahl bei Urteilsfindung. Oder auch das chronologische Abarbeiten von Verfassungsbeschwerden, statt nach Dringlichkeit zu gehen. Das Verfassungsgericht könne so nicht effizient arbeiten. Egal wie die Richter heute entscheiden, das Urteil wird nicht akzeptiert, hatte die polnische Regierung schon im Vorfeld angekündigt. So auch der Justizminister heute. Das, was wir heute beobachtet haben, war nur ein einfaches Treffen von Richtern, die im Übrigen gesetzeswidrig gehandelt haben. Die Entscheidung heute ist rechtlich nicht bindend. So hat der Konflikt zwischen Verfassungsgericht und Regierung einen neuen Höhepunkt erreicht. Wie es weitergeht, da herrscht Ratlosigkeit. Das Land befindet sich in einer schweren Verfassungskrise, so Beobachter. Wer kontrolliert die Politiker, wenn die einfach die Urteile des Verfassungsgerichts ignorieren? Kritiker warnen, es ist ein weiterer Schritt der nationalkonservativen Regierung, demokratische Institutionen zu lähmen, um uneingeschränkt Macht auszuüben.
In zahlreichen französischen Städten haben Zehntausende Menschen gegen die geplante Arbeitsmarktreform demonstriert. Präsident Hollande will unter anderem die 35-Stunden-Woche lockern und betriebsbedingte Kündigungen erleichtern. Davon erhofft er sich einen Rückgang der Arbeitslosigkeit, die bei etwa 10% liegt. Innerhalb der regierenden Sozialistischen Partei sind die Reformpläne umstritten.
Israel ist auch heute wieder von Gewalttaten erschüttert worden. In Jerusalem wurden 2 Palästinenser nach Angriffen auf einen Bus und auf israelische Sicherheitskräfte erschossen. Im Westjordanland griff ein Araber israelische Soldaten mit einem Messer an. In Jerusalem warf US-Vizepräsident Biden der Palästinenser Führung vor, sich nicht klar gegen die ständigen Attentate auf Israelis zu stellen. Nach einem Treffen mit Israels Premierminister Netanyahu forderte er, die zur Gewalt aufstachelnde Hetze in den Autonomiegebieten müsse aufhören.
Das US-Justizministerium hat offenbar weitere Ermittlungen gegen den VW-Konzern eingeleitet. Dabei gehe es um möglichen Banken- und Steuerbetrug, berichtet das Wall Street Journal. Es werde geprüft, ob Banken durch die Kreditvergabe für den Autokauf geschädigt wurden, weil die Fahrzeuge infolge des Abgasskandals weniger wert seien. Außerdem werde untersucht, ob VW für Steuergutschriften haftbar sei, die US-Käufer wegen der vermeintlich geringen Abgaswerte erhalten hatten. Die Kölner Polizei hat wegen der Übergriffe in der Silvesternacht zwei weitere Verdächtige festgenommen. Die Männer sollen auf Fotos zu sehen sein, die gestern veröffentlicht wurden. Gegen einen 26-Jährigen will die Staatsanwaltschaft Haftbefehl beantragen. Der Verdacht gegen einen 31-Jährigen werde noch geprüft. Rund um den Kölner Hauptbahnhof waren in der Silvesternacht Frauen sexuell bedrängt und bestohlen worden. Vermutlich von Männern nordafrikanischer oder arabischer Herkunft. Mit Kritik an der Berichterstattung über die Kölner Vorfälle hat sich der Deutsche Presserat befasst. Sein Plenum beschloss heute, an der Richtlinie zur Nennung der Herkunft von Straftätern festzuhalten. Danach werden solche Angaben bei Verdächtigen nur dann gemacht, wenn es einen inhaltlichen Zusammenhang mit der Tat gibt. Diese Richtlinie sei kein Sprachverbot und kein Maulkorb für Medien, hieß es.
Sexuelle Belästigung. Und auch in Köln verschweigt man wieder systematisch die Täterherkunft. Solche und ähnliche Einträge kursierten nach der Silvesternacht zuhauf im Internet. Der Vorwurf an die Medien? Viele hätten die Nationalität der Täter mit Absicht verschwiegen. Seither wird diskutiert über den Pressekodex, an den sich Journalisten halten sollen. Darin heißt es, in der Berichterstattung über Straftaten wird die Zugehörigkeit der Verdächtigen oder Täter zu religiösen, ethnischen oder anderen Minderheiten nur dann erwähnt, wenn für das Verständnis des berichteten Vorgangs ein begründbarer Sachbezug besteht, wie zum Beispiel bei einem Ehrenmord. Mehrere Verleger und Chefredakteure hatten sich für eine Änderung der Richtlinie ausgesprochen. Doch nach intensiver Debatte mit Experten hat der Presserat heute entschieden, es bleibt alles wie bisher. Die Redaktionen sollten auch weiterhin jeden Einzelfall verantwortlich abwägen.
Hier wird nichts verboten. Wir erwarten nur, und das erwartet auch der Kodex, dass die Redaktionen im Zweifelsfall Rechenschaft darüber ablegen, warum sie diese Informationsauswahl so getroffen haben, wie sie getroffen haben.
Diejenigen, die die Richtlinie verändern wollten, sind enttäuscht.
Da müssten wir, glaube ich, präziser fassen, wie gehen wir dann als Redaktion damit um. Mit diesem reinen Wort Sachbezug sind wir ein bisschen alleine gelassen.
Ich finde es bedauerlich, denn geht es nach dem Presserat, sollen Redaktionen in Deutschland ihre Leser letztlich bevormunden, indem sie ihnen relevante Informationen vorenthalten.
Wann ist die Angabe der Herkunft relevant? Um Journalisten bei dieser Entscheidung zu unterstützen, überlegt der Presserat, noch einen Leitfaden mit konkreten Beispielen herauszugeben.
In Essen sind die diesjährigen Grimme-Preisträger bekannt gegeben worden. In der Kategorie Fiktion geht die Auszeichnung unter anderem an die ARD-Familiensaga Weißensee sowie die RTL-Serie Deutschland 83. ZDF-Moderator Jan Böhmermann wird für eine Satire über den ehemaligen griechischen Finanzminister Varoufakis geehrt. Bereits zum vierten Mal geht ein Grimme-Preis an Olli Dittrich, diesmal für die WDR-Produktion Schorsch Eigner, der Mann, der Franz Beckenbauer war. Der Grimme-Preis gilt als wichtigster deutscher Fernsehpreis.
In Indonesien haben Millionen Menschen eine totale Sonnenfinsternis erlebt. Das Naturschauspiel begann kurz nach Mitternacht unserer Zeit über der Insel Sumatra und setzte sich über 5000 Kilometer bis in den Pazifischen Ozean fort. Dabei schob sich der Mond komplett vor die Sonne und tauchte ganze Landstriche mitten am Tag in Dunkelheit. Je nach Standort war das seltene Phänomen für maximal 3 Minuten zu sehen.
Der Beatles-Produzent George Martin ist im Alter von 90 Jahren gestorben. Martin hatte die Musik der Beatles von 1962 an mitgeprägt und mit ihnen Balladen wie Yesterday und das legendäre Album Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band produziert. Wegen seiner Verdienste um die Band wurde Martin häufig als der 5. Beatle bezeichnet. Die beiden noch lebenden Beatles Paul McCartney und Ringo Starr bekundeten ihre Trauer um George Martin. Biathletin Laura Dahlmeier hat bei der WM in Oslo ihre 3. Medaille gewonnen. Über 15 Kilometer holte die 22-jährige Bronze hinter den beiden Französinnen Marie Dorin Aber und Anaïs Bescon. Die Lottozahlen. Sie lauten 10, 13, 32, 37, 46, 48, Superzahl 7. Diese Angaben sind wie immer ohne Gewähr. Weitere Gewinnzahlen finden Sie auf tagesschau.de und im ARD-Text ab Tafel 580. Und nun die Wettervorhersage für morgen Donnerstag, den 10. März.
Das Hoch über der Ostsee lenkt feuchte Luft in den Norden und Osten Deutschlands und sorgt hier für trüberes Wetter. Heute Nacht ist es erst oft klar, bevor im Osten hochnebelartige Wolken aufziehen, die örtlich Regen oder Schnee bringen. Sonst bleibt es trocken, regional bildet sich Nebel. Morgen ist es im Norden und Osten sowie in Bayern teilweise den ganzen Tag über trüb. Richtung Westen und Südwesten lässt sich regional die Sonne länger blicken. Heute Nacht noch 3 Grad an der Neiße, -9 im Süden. Morgen im Thüringer Wald 0, am Niederrhein 11 Grad. Am Freitag verbreitet neblig trüb, örtlich Regen oder Schnee. Am freundlichsten im Westen und Südwesten. Auch am Wochenende oft dichte Wolken. Mehr Chancen auf Sonne gibt es am Samstag im Nordwesten, am Sonntag im Norden.
Um 22.15 Uhr erwartet Sie Karin Mioska mit diesen Tagesthemen. Ein Jahr nach dem Absturz der Germanwings-Maschine. Wie Passagiere künftig besser geschützt werden sollen. Außerdem ich zuerst. Der Selfie-Wahn in den Augen der Kunst. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.